Guten Morgen. Ich habe die wichtigsten Aspekte des allgemeinen Rahmens besprochen, in dem Bergsons Theorie des Gedächtnisses gesehen werden sollte. Das erste Stichwort Metaphysik, also ein bisschen so ähnlich wie mit reinen Vernunftmitteln die Frage nach der Beziehung von Körper und Geist behandeln, und zwar das Problem aufgenommen in einer Tradition, die es von Descartes her hat, aber doch eine ganz andere Antwort. Und eine der Voraussetzungen oder eine der Besonderheiten bei Bergson ist eben seine Auffassung, dass die Frage des Verhältnisses von Körper und Geist nur in der Form der Frage nach dem Verhältnis von Materie und Gedächtnis sinnvoll gestellt werden kann. Seine Metaphysik ist keine Substanzontologie, das ist der große Unterschied. Der Körper wird nicht als Substanz gesehen, sondern als ein Aktionszentrum. Und es gibt eine Kongruenz zwischen den Bildern in meiner Umgebung, Objekten, Gegebenheiten, weil ja alles für ihn Bilder sind, also zwischen den Bildern in meiner Umgebung und meinen Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten. Die Gegenstände, die meinen Körper umgeben, sagt er, reflektieren die möglichen Handlungen, die ich in Hinblick auf sie vollziehen kann, die mein Körper in Hinblick auf sie vollziehen kann. Also die Objekte spiegeln Handlungsmöglichkeiten wider. Und das genügt für eine erste vorläufige Definition von Wahrnehmung. Das habe ich Ihnen vorgelesen. Ich nenne Materie die Gesamtheit der Bilder und Wahrnehmung der Materie nenne ich diese selben Bilder, aber bezogen auf so ein Zentrum möglicher Handlungen. Also es kommt nicht noch was dazu. Und Wahrnehmung ist unauflöslich mit Bewegung, mit Bewegungsmöglichkeit. Er sagt, er verwendet auch einmal das Wort mit Handlungsdispositionen verbunden. Aber bewusste Wahrnehmung ist mehr. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bewusste Wahrnehmung heißt ein Wahrnehmen, in dem wir die Gegenwärtigkeit, die das Objekt für uns hat, unterscheiden können von der Vorstellung in uns, die wir von dem Objekt haben und die davon verschieden ist. Und seines Erachtens hängt diese Möglichkeit einer bewussten Wahrnehmung ab von der fortschreitenden, vor allem von der fortschreitenden Differenzierung, inneren Differenzierung so eines Aktionszentrums, also meines Körpers. Und die entscheidende Rolle bei dieser Differenzierung spielt natürlich die ganze Zeit bei ihm das Gehirn. Das Gehirn ist der Teil unseres Körpers, in dem so eine maximale Differenzierung erreicht wird. Sie ist dafür verantwortlich, dass sich ein äußerer Reiz auf mehreren Bahnen zugleich auswirken kann. Sie ist verantwortlich daher für die Unbestimmtheit in dem Verhältnis von Reiz und dem, was er auslöst, für das, was man nennen könnte Latenz oder Aufschub der Handlungsmöglichkeit. Es gibt mehrere verschiedene Handlungsmöglichkeiten und das alles lässt sich natürlich auch zusammenfassen in diesem Bild vom Gehirn als einer Telefonzentrale. Aber dieser Punkt, das mit der Latenz und dieser Verlangsamung durch Vervielfältigung der Bahnen, das ist nur eine notwendige Voraussetzung. Und um genauer zu erklären, was bewusste Wahrnehmung ist, bringt er eben dann dieses Gedankenexperiment einer sogenannten reinen Wahrnehmung. Eine reine Wahrnehmung, wo wir eben wirklich hypothetisch jeden möglichen Einfluss von Gedächtnis ausschalten und ganz bei dem Gegenstand sind, wie er sagt, sozusagen ganz aufgehen in dem Gegenstand. Aber, und jetzt kommt der Punkt, den er da mit diesem Gedankenexperiment macht, der Gegenstand selbst ist ja verfangen in alle Beziehungen. Alles steht mit allem in Zusammenhang, also eine Widerspiegelung auf einer ganz anderen Ebene des Laplacischen Dämons. Der Gegenstand ist verfangen in alle kausalen und sonstigen Beziehungen, die es überhaupt im Universum gibt und zu allen anderen Gegenständen. Und um eine Vorstellung von ihm als einem Einzelnen und in Unterschiedenheit von ihm selbst zu haben, also um eine Vorstellung von dem Gegenstand, die von dem Gegenstand unterschieden ist, zu haben, das wäre ja die bewusste Wahrnehmung, müsste ich, wie Bergson einmal sagt, seine äußere Schale von ihm abziehen können. Und wenn ich an dieser Stelle nicht ad hoc jetzt ein eigenes Vermögen des Abziehens postulieren möchte, kann ich natürlich sagen, das muss so sein und daher muss es in uns, in unseren intellektuellen oder kognitiven Fähigkeiten etwas gibt, was uns das erlaubt. Das finden Sie auch in vielen Philosophien. Also die Fähigkeit der Abstraktion, also so quasi eine primitive Fähigkeit, über die wir einfach dadurch verfügen, dass wir ein Vernunftvermögen haben. Aber das sind alles Voraussetzungen, die er nicht macht. Also er denkt immer sozusagen immanent von einem gewissen Set, von dieser Bewegung unter den Bildern her, denkt er diese Zentrierung auf den Körper und dann denkt er die Differenzierung, die innere Differenzierung des Körpers, so quasi als Entwicklung von immer in einem Immanenzrahmen. Also wenn ich da nicht Fähigkeit der Abstraktion einfach aus dem Blauen postulieren will, was schlechte Metaphysik wäre, dann muss auch das funktional aus der Situation so eines hochdifferenzierten Organismus oder Körpers erklärt werden. Und zwar so, dass dieser Organismus eben zwangsläufig eine immer größere Vielfalt von Aspekten der Wirklichkeit verarbeiten müsste und daher auch immer mehr von diesen Aspekten gleichsam, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, ausblenden. Aber ausblenden ist nicht das richtige Wort, abblenden ist ein besseres Wort, müsste. Wobei dieses Abblenden heißt, die motorische Reaktion im Gehirn blockieren, statt sie auszuagieren. Und dann bleibt es jetzt sozusagen ohne eine direkt damit verbundene, dann bleibt das, was der Reiz ausgelöst hat, eine Initialreaktion, bleibt dann stehen, so quasi. Ne? Muss stehen bleiben, weil der Körper ja nicht zugleich auf alles in derselben angemessenen Weise reagieren kann, auf alles das, was als Reiz sozusagen auf ihn eindrängt. Und das ist ein Vorgang der Selektion. Das ist ein Vorgang der Selektion. Und das, was bei dieser Selektion überbleibt, also es werden bestimmte Handlungsmöglichkeiten, die in den Interessen des Körpers liegen. Also er bringt da Beispiele von Fluchtverhalten. Das ist ja klar, immer werden da Beispiele von Fluchtverhalten gebracht, eine Bedrohung. Und jetzt wird sozusagen von dem, was da die Umwelt an Reizen setzt, wird einfach auf das, was das Wichtigste ist, wird wirklich mit Handlung, mit Davonrennen reagiert. Aber so und so viel anderes, was da präsent ist in der Situation, wird ja auch, darauf wird ja auch reagiert. Aber da wird in einer, das bleibt über bei der Selektion. Also das Davonlaufen ist die Selektion aufgrund der Dispositionen. Und alles andere als Blockiertes, was sozusagen der Rest, das Nicht-Ausgewählte, ist eben das, was uns jetzt eigentlich interessiert. Also dass da etwas ist, was nicht unmittelbar sich in Handlung umsetzt. Und das ist die Grundstufe sozusagen von dem, was er Bewusstsein nennt. Also dass in uns etwas ist, was uns sozusagen den Eindruck macht, es ist nur dazu da, um angeschaut zu werden. Oder es ist einfach nur da. Ja, und ohne, dass man darauf reagieren muss. Meistens ist es ja so, dass damit beginnt eigentlich erst diese Theorie des Gedächtnisses. Meistens ist es ja so, dass man es nicht unmittelbar bewusst hat. Also man kriegt es zwar mit, aber eine sehr interessante Sache, die man da studieren kann, oder was mir mal aufgefallen ist, wo man sehr viel über diese Sachen lernen kann, das ist so in so, Spionagegeschichten, in so Spionage-Thrillern. Also der John le Carré, der ist ein sehr großer Meister im Beschreiben solcher Szenen, wo irgendjemand befragt wird und aus dem Befragten dann Sachen herausgeholt werden, die er gar nicht absichtlich geheim halten wollte, aber die sozusagen erst herausgearbeitet werden müssen, oft mit großer Mühe, was der eigentlich gesehen hat. Ne? Und da gibt es immer viel, viel mehr, als man sich in einem späteren Ausdruck bewusst macht. Was man, wenn man wirklich lang befragt wird und intensiv und von jemandem, der das kann, über das, was weiß ich, zum Beispiel ich heute am Weg da auf die Uni alles gesehen habe und so, da fallen mir Sachen ein, da kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel da. So, also, da sehen Sie, wie dieser Anfang von dem, was so ein Innenraum ist, schon natürlich der Anfang so einer Theorie des Gedächtnisses sein wird. Das Wort, das er verwendet, Bergson selber, für den Zustand, in dem diese blockierten Reize sind. Aber die sind ja nicht blockiert, die sind nicht als Bilder abgespeichert, das müssen Sie sich immer klar machen. Die sind blockiert in dem Sinn, dass sie sozusagen gestoppte Reaktionen sind auf den Reiz. Ne? Auf den Reiz gestoppte Reaktionen. Wobei dieses Stillstellen oder Stoppen natürlich auch etwas ist, was man nochmal erklären muss, weil in Wirklichkeit ist es ja noch immer Bewegung. Ja? Aber es ist immer alles in Bewegung. Das Wort, das er dafür verwendet, ist das Virtuelle, das ist Virtualisierung, das nennt er virtuell. Ja? Da habe ich Ihnen ein kleines Stück vorgelesen, schon aus diesem, aus einer entsprechenden Passage in der deutschen Übersetzung. Also in der bewussten Wahrnehmung, sagt er, ist es nicht so, dass etwas dazukommt, es kommt nicht zu der Wahrnehmung etwas dazu, ein Faktor Bewusstsein irgendwo aus dem Himmel erklärt oder so, sondern es kommt was weg. Bewusstsein besteht darin, dass etwas wegkommt von den Gegenständen. Dem Bild wird nichts hinzugefügt, es tritt nichts Neues auf, sagt er. Die Gegenstände geben nur etwas von ihrer reellen Wirkung auf und stellen dafür ihre virtuelle Wirkung dar. Und das heißt im Grund den möglichen Einfluss des Lebewesens auf sie. Ein möglicher Einfluss meinerseits auf die Gegenstände, aber nicht sozusagen ein aktueller Einfluss. Ausgewählt, selegiert als Handlungsweg wurde etwas anderes. Ja, das ist sozusagen die Grundidee. Die Wahrnehmung ähnelt also ganz dem Phänomen der Reflexion, den gewissen Fällen anstelle der Brechung. Den Phänomenen der Reflexion, die in gewissen Fällen anstelle der Brechung treten. Sie ist eine Art Spiegelungserscheinung. Die Realität der Materie besteht in der Totalität ihrer Elemente und in deren mannigfaltigen Wirkungen. Unsere Vorstellung der Materie entspricht unserer möglichen Wirkung auf die Körper. Und daher könnte man sagen, wenn die sogenannten unbewussten Gegenstände, wenn die Gegenstände, die Bücher, die Sesseln und das ganze Klumpert, was herumsteht, wenn man hypothetisch in einem übertragenen Sinn auf die alle den Begriff Wahrnehmung übertragen würde, dann müsste man sagen, hätten die viel vollständigere Wahrnehmungen als wir, weil jedes Ding mit jedem anderen Ding, das es überhaupt gibt, in Zusammenhang steht, ne? Während das, was wir bewusste Wahrnehmung nennen, sozusagen ein Vermindern, aus einem Reduzieren dieser Interaktion auf gewisse interessensgeleitete Aspekte besteht. In dieser Auswahl, während unser Bewusstsein nur gewisse Teile und gewisse Seiten dieser Teile erfasst, gerade in dieser Auswahl besteht, soweit die äußere Wahrnehmung in Betracht kommt, das Wesen des Bewusstseins. Aber in dieser notwendigen Armut unserer bewussten Wahrnehmung steckt etwas Positives, etwas, das bereits den Geist ankündigt. das Vermögen zu unterscheiden. Also das Selegieren wird sozusagen auf einer natürlichen, auf eine naturalisierende Weise als Ursprung der bewussten Wahrnehmung erklärt. Und da habe ich dann darauf hingewiesen, dass eben da ganz am Anfang von dieser Stelle, das wiederhole ich jetzt nochmal, weil das irgendwie recht bemerkenswert ist, er da sagt, dieses virtuelle quasi Bild, also dieses virtualisierte Bild, das bezeichnet er dann im eigentlichen Sinn als Tableau, also dort ist das Bild dann ein Abbild, ne? So ein bewusstes, so ein virtualisiertes Bild, das ist trennbar von dem wahrgenommenen Gegenstand und kann insofern als Abbild betrachtet werden. Was ist an diesem Punkt der Erklärung, das betrifft ja alles noch den allgemeinen Rahmen, was ist an diesem Punkt der Erklärung also wirklich erklärt? Zwei Stufen, Bilder in Bezug auf Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten des Körpers gebündelt und dann die virtuelle Wirkung der Bilder, die von der Selektion der funktional wichtigen Wahrnehmungen her erklärt wird. Diese virtuelle Wirkung der Bilder ist natürlich auch selbst Bild, eben Abbild jetzt, lösbar von dem Gegenstand. Also ich habe das so und so gesehen, ne, als das und das. In einem nächsten Schritt wird dann verständlich gemacht, was gemeint werden kann mit dem Innensein des Bewusstseins. Wir haben diesen Zusammenhang von Wahrnehmung und Handlungsmöglichkeit oder Wahrnehmung und Disposition gesehen. Je mehr Handlungsmöglichkeiten ein Körper hat, und das Gehirn vermehrt sie enorm, desto komplexer seine Wahrnehmung. Also Handlungsmöglichkeiten müssen Sie immer verstehen auf dem ganzen Spektrum. Also Handlungsmöglichkeit geht von etwas, was man in einer Makrosprache beschreibt, als ein Paradeiser einkaufen, bis zu einer ganz bestimmten, also über so etwas wie rot werden im Gesicht oder so, bis zu den chemischen Reaktionen, die im Gehirn ablaufen. Das alles ist unter Handlungsmöglichkeit zu subsumieren. Je mehr Handlungsmöglichkeiten ein Körper hat, und das Gehirn vermehrt sie enorm, desto komplexer seine Wahrnehmung. Und da gilt jetzt, je weiter entfernt, und hier muss man das entfernt unter Umständen auch ein bisschen bildlich nehmen, je weiter entfernt ein wahrgenommenes Objekt ist, umso geringer die Möglichkeit des realen gegenseitigen Einwirkens. Die Wahrnehmung drückt dann in einem höheren Grad eine bloß virtuelle Handlungsmöglichkeit aus. Je näher das Objekt rückt, umso mehr transformiert sich die virtuelle Handlung in eine reale. Also was ich in der Ferne sehe, erkenne ich als dieses und jenes, so ungefähr, und schau dann, da kommt was, so in der Art, nicht? Dort drüben, da kommt was. Und jetzt ist es aber noch ganz unentschieden, ob das was ist, was an ein Backerl Ildefonso schenken wird, dieses Wesen, was dann näher kommt, oder ob es etwas ist, wovor es besser ist, davon zu laufen, weil er mir die Pistole an die Brust setzen wird oder irgend so einen Käse. Ne? Also kommt immer näher und näher, und umso mehr, je näher das kommt, umso mehr wird die virtuelle Handlungsmöglichkeit oder die Vielfalt der virtuellen Handlungsmöglichkeiten. Ich weiß noch nicht, da kommt irgendwas, ich weiß noch nicht, was ich machen werde, wenn das so nahe ist, dass ich es genau erkenne. Und je näher die Sache kommt, umso mehr wird die virtuelle Handlungsmöglichkeit zu einer realen. Und jetzt ist der Punkt, ja?
Aber wenn ich diesen Gedanken umdrehe,
ja?
Dann wäre letztlich, wenn ich die wirklich reine Wahrnehmung habe, diese virtuelle, dann wären ja alle Bilder, alle Gegenstände gleich.
Die virtuelle Wahrnehmung, also das wird die virtuelle Wirkung, ist etwas, was immer nur neben einer realen Wirkung existiert, weil es ja nur das Produkt der Selektion bestimmter Aspekte der Umwelt als interessierend ist. Und interessierend heißt, dass daraufhin eine reale oder eine effektivere Handlungsmöglichkeit aufgerufen ist. Es existiert immer nebeneinander. Es gibt, also sozusagen...
Ja, das, ja. Aber je weiter weg es ist, umso weniger reale Handlungsmöglichkeiten.
Genau, genau.
Wenn es ganz weit weg ist, habe ich überhaupt keine Handlungsoptionen.
Naja, ich habe immer Handlungsoptionen. Die Frage ist nur, ob in Bezug auf diesen oder jenen Inhalt. Ne? Und wenn er so weit weg ist, dass ich ihn nicht mehr wahrnehme, dann wird die Frage uninteressant. Ja. Ne? Dann gibt es natürlich noch immer was. Aber... Er will da auf was ganz was Bestimmtes hinaus, was sehr wichtig ist. Er sagt, für dieses Näherrücken, ja, die Sache rückt mir immer näher und näher, für dieses Näherrücken gibt es eine Grenze, eine absolute Grenze. Und diese absolute Grenze für die Verschränkung von virtueller und realer Handlungsmöglichkeit, diese Grenze ist mein eigener Körper. An meinem eigenen Körper, als auch einem Objekt, das ich natürlich in meiner Umwelt wahrnehme, an dem trifft das sozusagen zusammen. Das ist einer der ganz entscheidenden Punkte in seiner Überlegung. In der Wahrnehmung des eigenen Körpers tauschen sich virtuelle und reale Handlungsmöglichkeiten aus gegeneinander. Und das nennt er Affektion. Und damit entsteht erst... Damit hat er eigentlich erst genau das, was mit diesem Entstehen so eines Innenraums gemeint ist. Oder was man normalerweise als den bewussten Innenraum bezeichnet. Also da lese ich jetzt so ein bisschen kursorisch ein kleines Stückerl vor. Unsere Sensation, also die Empfindungen, das ist das, was mit dem Wort Affektion erklärt wird. Also die Empfindung, die ich habe, die ist etwas anderes als die Wahrnehmung. Ne? Die Empfindung ist sozusagen das, was als Wirklichkeit in dem Körper lokalisiert wird von uns. Die Empfindungen sind also in ihrem Verhältnis zu unseren Wahrnehmungen, mit denen wir immer bei den Gegenständen sind, das, was die reale Handlung unseres Körpers in Beziehung auf seine virtuellen Handlungen ist. Also in der Empfindung wird sozusagen das, was nur virtuell wäre, zu einer realen Handlung des Körpers. Die Affektion sozusagen, die Wahrnehmung dessen, was eigentlich nur in mir ist, also die Wahrnehmung dessen, was eigentlich das Virtuelle ist, da tauscht sich das aus gegeneinander. Die virtuelle Aktion des Körpers betrifft die anderen Objekte und spiegelt sich ab in den Objekten. Je weiter die weg sind, umso mehr ist es eben nur virtuell. Und je näher sie sind, umso mehr handeln wir wirklich. Die wirkliche Handlung des Körpers betrifft ihn selbst und zeichnet sich in ihm selbst ab, in dem Körper. Also Empfindung, Sensation ist das Wort, Affektion, das wird nicht so systematisch hier an dieser Stelle unterschieden. Wichtig ist, dass wenn man das ins Deutsche übersetzt, man in etwa den Unterschied hat zwischen Wahrnehmung und Empfindung. Und das Wichtige ist, dass man eben, wie soll man sagen, die Empfindung nicht auffassen darf, nach seiner Meinung, die Empfindung nicht auffassen darf, als sozusagen bloß ein abstrahiertes Abbild, das in uns entsteht, sondern die Empfindung ist sozusagen das, was ein virtuelles Abbild wäre, als Wirklichkeit, als Realität, als echte Handlung in Bezug auf mich selbst im Körper, als eine Bewegung in Bezug auf mich selbst. Die Empfindung ist sozusagen nicht der Niederschlag oder ein sekundärer Niederschlag von dem, was ich wahrnehme. Also so, was in vielen Philosophien und in vielen alltäglichen Vorstellungen ja suggeriert wird. Ne? Also schauen Sie sich die Sache an, dann sehen Sie die Sache selber, wie sie ist, in ihrem tatsächlichen Sein, in ihrer Lebendigkeit und in ihrer Körperlichkeit und so. Und jetzt machen Sie mal die Augen zu und erinnern Sie sich an Ihre eigene Empfindung. Und dann wird das oft so erklärt, dass man sagt, naja, das ist sozusagen ein Restl, was da übergeblieben ist, ja, sozusagen von dem, was die wirkliche Beziehung zu dem Ding war. Und seine Auffassung ist, da ist zwar irgendwas nicht ganz falsch dran, aber falsch ist es zu sagen, dass das was weniger Wirkliches ist. Sondern die Empfindung ist eben das, ist eben die Form, in der der Kontakt mit dem Wahrgenommenen in mir selbst wirklich ist. Das ist die Empfindung. Die Art und Weise, wie das, was in Bezug auf das wahrgenommene Objekt eben genau nicht dieses Objekt selber ist, in mir aber eine Wirklichkeit darstellt. Das ist der springende Punkt. Können Sie das verstehen? Also man versteht es eben auch gut, wenn man, in Wirklichkeit versteht man es eben auch besser, wenn man diese kleine Ambivalenz dir überlässt, zwischen den Begriffen Sensation und Affektion. Ja? Das ist eigentlich hilfreich, dass das nicht, weil den wirklichen Affekt, wenn wir sagen, der Schmerz, den ich empfunden habe. Ne? Also ich habe die Rose gesehen, das ist das Wahrnehmungsobjekt. Ja? Und ich habe sie gefühlt, ne? So quasi die Zartheit ihrer Blütenblätter und so. Und dann der Stich, sozusagen, und der Schmerz. Da sind wir gerne bereit, den als eine Realität zu betrachten. Und was Bergson uns sagen will, ist, dass wir, wenn wir von Empfindung sprechen, wir auch in Bezug auf das visuelle Bild von der Farbe der Blüten oder so weiter, als, wenn wir davon als eine Empfindung sprechen, als eine Realität in uns sprechen müssen. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das ist für ihn sozusagen der Anfang, diese Möglichkeit, dieses sich austauschen von realer und virtueller Wirkung am eigenen Körper oder im eigenen Körper. Das ist für ihn die Erklärung dessen, was normalerweise der Innenraum des Mentalen genannt wird. Ne? Und was man sich so klar macht, indem man sagt, natürlich Innenraum. Warum? Weil meinen Schmerz kann ja nur ich fühlen. Sie können meine Zahnwehen nicht haben, Sie können mit mir mitfühlen, aber das ist schon wirklich ganz was anderes. Das ist nicht ein zu zweit fühlen oder so. Ne? Was nicht heißt, dass es nicht auch ein zu zweit fühlen gäbe, aber das heißt dann was anderes. Ja? Also, daher leitet sich die Plausibilität dessen ab, dass man vom Mentalen als was Innerem redet. Aber seiner Ansicht nach muss das von diesem Austausch von virtueller und realer Handlungsmöglichkeit her begriffen werden. Also das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, weitere wichtige Voraussetzung für die eigentliche Theorie des Gedächtnisses. Wovon wir bis jetzt reden, das ist noch immer Abstraktion, das gehört noch immer in den Rahmen dieses Gedankenexperiments, das von den Effekten des Gedächtnisses, das heißt von den Effekten bereits gehabter Wahrnehmungen, von der Wirkung bereits gehabter Wahrnehmungen auf die gegenwärtigen absieht. Ne? Da haben wir noch nicht darüber gesprochen, aber wir nähern uns immer mehr der Schwelle und man kann schon ein bisschen erkennen, worauf die Sache hinausläuft. Ich schaue wieder ins Buch rein. Das nächste, was er sagt, ist, dass wenn die Selektion von Handlungsmöglichkeiten, die der Körper vollzieht, wenn die sozusagen immer im Rahmen grundsätzlich immer komplexerer Situationen erfolgt. Also wenn sozusagen die Aufgabe immer schwieriger wird, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, dann muss man, um sich zu erklären, dass es da Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten gibt, also das, was man in der Umgangssprache Gewohnheit nennt, ja, oder eine bereits gewonnene Einstellung, wenn man sich das erklären will, annehmen, dass es einen Einfluss, muss man annehmen, dass es eben einen Einfluss schon gehabter Wahrnehmungen auf die aktuellen Wahrnehmungen gibt. Die Indetermination dieser Vollzüge verlangt es also, damit hier nicht alles nur aufs Geratewohl vor sich geht, dass gewisse wahrgenommene Bilder erhalten werden. Also das ist auch natürlich jetzt mal nur eine Erklärung von dem, wofür wir uns jetzt interessieren werden. Man könnte sagen, wir hätten keinen Zugriff auf das Kommende, also wir hätten keine Möglichkeit, in Bezug auf Kommendes oder in Bezug auf bestimmte Folgen zu handeln, wenn wir nicht zugleich sozusagen eine anwachsende, sich stabilisierende Menge von ausgewählten, schon gehabten Handlungsmöglichkeiten oder Einstellungen zur Verfügung hätten. Also damit das nicht Willkür ist, Caprice, muss es eine Determination der aktuellen durch die gehabten Wahrnehmungen geben. In Wirklichkeit, sagt er dann, sind in jeder gegebenen Situation die gehabten Wahrnehmungen immer im Übergewicht gegen die aktuellen. In Wirklichkeit ist letztlich die aktuelle Wahrnehmung immer nur ein Auslöser für eine Erinnerung, die dadurch aktualisiert wird. Aber das ist so eine kleine Vorwegnahme auf umgangssprachlicher Ebene von dem, was er jetzt dann entwickeln wird. Das ist jetzt, an dieser Stelle beginnt dann das zweite Kapitel des Buches. Das trägt den Titel De la reconnaissance des images, la mémoire et le cerveau, das Gedächtnis und das Gehirn. Und das fängt gleich damit an, die wichtigsten Grundsätze zu benennen, die das Gedächtnis betreffen. Also jetzt sind wir endlich bei dem Punkt. Aber immer, denken Sie, müssen immer im Kopf behalten, den Ausgangspunkt der ganzen Theorie, dass unser Körper ein Bild unter Bildern ist. Das muss man immer im Kopf haben, im Auge haben. Der Körper ist ein Bild unter Bildern und er unterscheidet sich von anderen Bildern und zum Beispiel unterscheidet er sich ja auch durch diese Fähigkeit, virtuelle Wirkungen erhalten zu können, unterscheidet sich von den anderen Bildern nur durch eine bestimmte Art der Entwicklung von Komplexität und der Folgen, die sich aus dieser Entwicklung von Komplexität ergeben, wie eben zum Beispiel die Auswahl. Er ist ein Bild unter Bildern, andere Bilder wirken auf ihn ein und er auf die anderen. Aber in Abhängigkeit von der Differenziertheit des Körpers setzt sich nicht jeder äußere Reiz in eine gleichermaßen reale Handlung oder Handlungsbereitschaft um. Der differenzierte Körper wählt aus und das heißt, bestimmte Wahrnehmungen und Handlungsdispositionen werden immer stabiler miteinander verbunden. Der Körper speichert schon gehabte Wahrnehmungen in der Form von Dispositionen. Das ist alles ganz simpel und trivial. Er speichert schon gehabte Wahrnehmungen als Handlungsbereitschaft. Das ist jedenfalls Erinnerung. Das wird man Erinnerung nennen. Und zwar eben im Sinne von Gewohnheitsbildung. Ja, das ist das, was vor sich geht, was der Gedächtnisaspekt dessen ist, was man die Bildung einer Einstellung oder die Bildung die Bildung einer halbwegs stabilen Einstellung oder die Bildung einer Gewohnheit nennt. Und jetzt kommt auf eine relativ unauffällige Weise sozusagen der zentrale Punkt seiner ganzen Theorie des Gedächtnisses überhaupt. Der kündigt sich ganz unverdächtig an, indem er nämlich sagt, und das mit dieser Bildung von Gewohnheit, das bedeutet auch, dass Bilder, die nicht in reale Handlung umgesetzt werden, auf eine andere Art erhalten werden müssen, wenn sie überhaupt erhalten werden. Wenn sie überhaupt erhalten werden. Manches ist man ja geneigt zu sagen, saust einfach durch. Vieles an der Welt zischt sozusagen nur einfach durch mich durch. Und man kann keine erkennbare Reaktion oder Wirkung des Körpers dingfest machen. Aber der springende Punkt ist eben der, wenn wir sagen, es gibt sozusagen diesen kumulativen Effekt in der Bildung von Gewohnheit, dass schon gehabte Wahrnehmung oder schon gesetzte Handlungen die jetzt aktuell gemachten Wahrnehmungen und Handlungsmöglichkeiten beeinflussen und sozusagen die Selektion immer stabiler machen, das ist genau das, was wir unter einer angenommenen Gewohnheit verstehen, dann folgt im Umkehrschluss, dass solche Bilder, die nicht in Handlung umgesetzt werden, auf eine prinzipiell andere Weise erhalten werden müssen, wenn sie überhaupt erhalten werden. Diese auf den ersten Blick irgendwie seltsam triviale Bemerkung ist der Ursprungspunkt, der systematische Ursprungspunkt seiner Theorie von den zwei Gedächtnissen. Die Bergsonsche Theorie des Gedächtnisses ist in ihrer Hauptsache, in einem wesentlichen Punkt, eine Theorie von den zwei Gedächtnissen, dass es zwei Gedächtnisse gibt. Ein solches, wollen Sie etwas fragen? Ein solches, das eben so quasi einen Lerneffekt kumuliert und eine Gewohnheit bildet und ein anderes Gedächtnis, in dem sozusagen etwas bewahrt wird oder alles das bewahrt wird, was nicht in Handlungsmöglichkeit umgesetzt wird. Also da hat er, ich lese Ihnen da den Punkt vor, wo er das so quasi als einen Lehrsatz verkündet, Punkt Lehrsatz 1 in diesem zweiten Kapitel quasi. Das Vergangene erhält sich in zwei verschiedenen Formen. Erstens in den motorischen Mechanismen, also eben in den Handlungsdispositionen, und zweitens in unabhängigen Erinnerungen. Dann das Souvenir indépendant. In unabhängigen Erinnerungen, die von diesen Handlungsmöglichkeiten abgekoppelt sind. Und jetzt bringt er dazu, ich glaube, das ist auch sehr gut und ich hoffe, das geht bei Ihnen rein, wie man so sagt. Er bringt da zunächst ein Beispiel, um zu erklären, was er meint, mit dieser Unterscheidung von dieser zweifachen Weise, von diesen zwei Formen, wie sich das schon Gehabte oder das Vergangene erhalten kann. Dieses Beispiel ist, das Beispiel an sich ist ja nicht spektakulär, aber die Art und Weise, wie er es bespricht, das ist das Wichtige. Es handelt sich einfach, er bringt das Beispiel vom Auswendiglernen eines Texts. Also Sie haben einen gewissen Text, den müssen Sie bei einer Prüfung in der Schule oder so irgendwo auswendig wiedergeben können. Was man da macht, nach seiner Auffassung, ist, man liest es durch, man memoriert es, man sagt es vor, ein erstes Mal, dann versucht man es ein zweites Mal, es funktioniert noch immer nicht, nicht? Wenn das ein langer Text ist, dann muss man oft, man wiederholt, ja? Man wiederholt und in dem Wiederholen bildet sich der Unterschied gegenüber, also sozusagen das Spezielle ist natürlich, dass das hier absichtlich geschieht und man das aber auch für etwas nehmen soll, ein Beispiel, wo der Prozess unabsichtlich, ja, hier ist er ja gesteuert, wir haben, aber es bildet sich die Disposition. Ja, also wir können es immer besser. Wir machen es immer öfter und können es dann immer besser. Und am Schluss können wir es richtig. Ja, da sagt der, die Lehrerin sagt, fang an und dann sagen wir es auf. Schillers Glocke oder irgend sowas. Ja. Das ist das Erste. Nicht? Das ist die Erhaltung des Vergangenen in einem motorischen, in einer motorischen Fähigkeit. Ich agiere jetzt in einer Weise, die ich mir angewöhnt habe. Und in einer bestimmten Hinsicht, das sagt er auch da gleich, ich sollte vielleicht direkt vorlesen, aber ich glaube, es geht so auch, Sie verstehen mich ja. Ne? Also ist das jetzt, dieses Aufsagen, vollkommen, ist sozusagen diese Fähigkeit, das aufzusagen, vollkommen in meine Gegenwart übergegangen. Ja? Also es ist eine Disposition, diese Fähigkeit ist jetzt, die bestimmt jetzt, wie er so sagt, meine Gegenwart. Und von diesem ganzen Prozess, sagt er, müssen wir jetzt unterscheiden die einzelnen Schnitte. Jetzt lassen wir das weg und schauen auf der anderen Seite. Mein erstes Durchlesen, meinen zweiten Versuch, meinen 33. Versuch, die vierte Strophe richtig aufzusagen. Das sind lauter einzelne Ereignisse. Und jedes von denen unterscheidet sich von jedem anderen. Erst beim vierten Mal habe ich zu schwitzen begonnen. Beim 33. Mal war ich viel nervöser als bei allen anderen Malen davor, weil ich gewusst habe, morgen muss ich es können. Und ich bin schon müde oder so. Ja? Das muss jetzt unterschieden werden. Ja? Und das ist das andere Gedächtnis. Da ist jedes für sich ein unwiederholbares Ereignis. Jeder sozusagen Lernversuch oder jede Etappe in diesem Lernings kann auch unter dem ganz anderen Aspekt betrachtet werden, dass es ein für sich selbst stehendes, unwiederholbares, aber erinnerbares Ereignis ist. Ja, und das meint er mit diesem Souvenir antipendant. Halbwegs verständlich, dass das was ganz was anderes ist. Etwas seiner Natur nach vollkommen anderes. Diese bleiben in ihrer Anordnung, in ihrer Verschiedenheit voneinander immer in der Vergangenheit. Auch wenn ich mich sozusagen an eines von diesen speziell erinnere, wie war es beim 27. Mal, ja, dann beziehe ich mich aus meiner jetzigen Gegenwart heraus auf etwas, was vergangen ist und mache es in einer gewissen Weise mir präsent, ziehe es in meine Gegenwart, aber es bleibt etwas Vergangenes. Es wird nicht sozusagen, und ich kann nicht aus dem einen, ich kann nicht aus den Erinnerungsbildern, aus den Souvenir antipendant, kann ich diese Fähigkeit, die ich jetzt habe, nicht zusammensetzen. Ich kann mir in Erinnerung rufen, dass ich da und da in dem Moment bei der 32. Wiederholung, ja, sozusagen in der Entwicklung der Fähigkeit schon sehr viel weiter war als bei der zweiten Wiederholung. Aber ich kann nicht die sozusagen zusammensetzen und dann ich kann die Geschichte dadurch illustrieren, so wie ein Comicstrip, ne? So quasi mit einzelnen Bildchen. Das hat natürlich alles dann was auch das hat natürlich was mit seiner Theorie, oder sagen wir Theorie kann man ja nicht sagen, aber mit seiner Auffassung des Kinos letztlich irgendwas zu tun. Da werden wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Aber ich kann das nicht aus dem wieder zu sagen. Das sind zwei verschiedene Gedächtnisse. Ja, haben Sie das verstanden? Das ist da. Ich versuche jetzt nochmal ein paar Stellen da zu finden, die ich Ihnen aus diesem längeren Abschnitt, der von diesem Beispiel ausgeht, vorlesen könnte. Die Erinnerung an diese oder jene einzelne Lernsituation, das zweite oder dritte Mal, hat überhaupt nicht im geringsten den Charakter der Gewohnheit. Das ist einfach nur eine Erinnerung, ne? Weil die Gewohnheit hat sich unabhängig davon gebildet, in demselben, in einem Prozess. Dieses Bild von der zweiten oder dritten Wiederholung als solcher hat sich dem Körper oder dem Gedächtnis sozusagen eingeprägt. Schlagartig sozusagen wie eine Momentaufnahme. Oder eine andere Stelle. Natürlich, sagt er, kann man diese Lernsituationen danach anordnen, nach dem äußeren Maßstab anordnen, dass man es immer besser gekonnt hat, also wie der Erwerb der Fähigkeit fortgeschritten ist. Aber das ist ein äußerer Maßstab, ganz abgesehen davon, dass es ja da auch Rückschläge gibt immer wieder bei solchen Lernprozessen, dass man was man schon können hat, dann auf einmal wieder nicht so gut kann, weil man sich überlastet fühlt und so. Und dann muss man das noch einmal lernen. Die Fähigkeit selber aber ist nicht eine Repräsentation oder ein Wiederherholen von etwas, sondern ist eine Aktion. Und dann sagt er noch, die bereits erworbene Fähigkeit, die bereits innegehabte Leistung, Gedächtnisleistung oder so, als Habitus oder als Fähigkeit, die hat an sich, die trägt an sich selber immanent kein Zeichen ihrer Vergangenheit. Das stimmt ja auch. Ne? Also wenn ich was, das wäre ja furchtbar. Ne? Wenn ich sozusagen das Gedicht auswendig aufsage, dann bin ich ganz in dem Gedicht als einer gegenwärtigen Handlung oder Fähigkeit. Und es wäre entsetzlich, wenn man da jetzt plötzlich mitten im Aufsagen des Gedichts die Erinnerungen kämen an die Situationen, wo ich es noch nicht so richtig gekonnt habe. Nicht? Sondern ich lebe es jetzt. Ich lebe jetzt meine Fähigkeit, diesen Text aufzusagen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das sage ich jetzt gleich mal, weil das ja die Trennung von zwei Sachen ganz radikal macht, die man immer gerne voneinander unterscheidet, aber die meisten oder viele, die über das Gedächtnis nachdenken, gern so ineinander übergehen lassen. Nämlich das Erinnern, das im Erlernen von etwas aufgeht und das Erinnern, das im Rückgreifen auf etwas besteht. Da haben wir die Tendenz zu sagen, natürlich alles lernt. Alles, die ganze Welt ist dauernd mit Lernen beschäftigt. Weil an jedem Gegenstand bleiben die Spuren dessen, was mit ihm passiert ist, in einer gewissen Weise erhalten. Sei das jetzt als Abnützung oder sonst wie. Also lernt auch, wenn's bei IKEA durchgehen, diese depperten Maschinen da, wo da irgendein Gewicht da und auf einem Polstersessel niederprasselt, damit man sich vorstellen kann, dass man sich da jetzt die nächsten 100 Jahre immer wieder aufstehen und niedersetzen kann oder sowas. Ne? Der Sessel lernt. Ne? In ihm sind sozusagen die Spuren der Misshandlung unübersehbar. Ne? Und das hat aber nichts mit, das ist sehr, sehr wichtig. In einer ähnlichen Weise lernen wir tatsächlich auch, weil wir eine Gewohnheit bilden, ne? Oder so. Aber wenn wir eine Gewohnheit bilden. Aber es gibt etwas anderes und das ist grundverschieden und nicht nur graduell verschieden davon. Das ist eben dieses Gedächtnis der unabhängigen Erinnerungen. Jetzt lese ich da noch ein kleines Stück. Jetzt wollte ich da noch auf ein kleines Stück eingehen, wo er das mehr allgemein zusammenfasst. Was sagt er da? Die Wiederholung Die Wiederholung als solche kann uns nicht erklären, weil es eben auch faktisch nicht so ist, die kann uns nicht erklären, dass die eine Art von Gedächtnis in das andere übergeht. Das gibt's nicht. Ne? Die Wiederholung hat einfach nur die Bedeutung, einen immer größeren Nutzen aus den Bewegungen zu ziehen, die in jedem einzelnen Fall vollzogen werden. Also die Wiederholung, die Habitude, also die Gewohnheit, hat mit Erinnerung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Außerdem, dass ich mich erinnern kann, es einmal nicht gekonnt zu haben. Das ist das Einzige. Also die Wiederholung hat innerlich nichts mit Erinnerung zu tun, sondern die ist die Bildung oder der Habitus hat nichts mit Erinnerung zu tun, ist einfach die Bildung einer Gewohnheit, außer dieses ganz Äußerliche, dass ich mich daran an einen Zustand erinnern kann, wo ich Schillers Glocke nicht auswendig wusste. Ich weiß es ja jetzt auch nicht auswendig. Also sagt er, von diesen zwei Gedächtnissen, die ich jetzt unterschieden habe, ist eigentlich nur das eine, nämlich dieses der unabhängigen Bilder, Gedächtnis im eigentlichen Sinn. Das andere, das, was von den Psychologen normalerweise studiert wird, also nämlich von den Lerntheoretikern, könnte man sagen, das sollte man eher nennen eine Gewohnheit, die vielleicht durch vom Gedächtnis her erklärt oder begleitet sein kann, aber nicht an sich selber Gedächtnis ist. Also von diesen zwei Gedächtnissen ist das Eigentliche, das, was wirklich den Namen Gedächtnis verdient, ist dieses, dass sich eben nicht in die, sind die Souvenirs, die sich eben nicht in die Gewohnheits- oder Dispositionsbildung umsetzen. Also, sehr wichtig, dieser Unterschied ist nicht der gleiche Unterschied wie der bei Aristoteles zwischen Gedächtnisaktivität und bewusster Erinnerung. Das muss man natürlich jetzt in einen Zusammenhang bringen und man muss erkennen, dass das nicht das gleiche ist. Es ist auch nicht genau der Unterschied zwischen Speicher und Aktivität, den wir schon bei Augustinus kennengelernt haben. Weil bei Bergson das Handlungsgedächtnis, also das, was eigentlich aktivitätslastig ist, ja gar kein Wiederbringen ist. Es ist Gegenwart. Ja, das Handlungsgedächtnis ist sozusagen immer die Bildung einer gegenwärtigen Fähigkeit oder Disposition. Wenn auch natürlich bei ihm Gegenwart immer eine ausgedehnte Gegenwart ist. Gegenwart ist für ihn immer sozusagen das, was von der realen Handlung, Gegenwart ist bestimmt durch die reale Handlung. Und die reale Handlung ist immer was, was sich zwischen einem Anstoß und einem Vollzug mehr oder weniger ausgedehnt abspielt. Und also ich würde gern in eigenen Worten, wenn ich eigene Worte dazu finden soll zu diesem Unterschied, den er macht, würde ich sagen, das eine und das Eigentliche, das ist das registrierende Gedächtnis, ein registrierendes Gedächtnis, in dem eben Erinnerungen auf unabhängige Weise bleiben, und das andere ist ein habitualisierendes Gedächtnis. Ne? Dieses zweite ist das Gedächtnis des Lernens und das andere ist das Gedächtnis des Erinnerns. Welche Rolle aber in unserem bewussten Leben diese zwei Gedächtnisse spielen und wie sie miteinander interagieren, ist damit noch nicht erklärt. Das ist jetzt einmal nur dieses Bild von dem Auswendiglernen. Ich hoffe, das ist Ihnen nachvollziehbar gewesen. Das zeigt ja nur, was er meint mit dem Unterschied. Wenn Sie an eine Formulierung zurückdenken, die ich schon einmal gebraucht habe heute, wenn die bewusste Wahrnehmung eine Selektion und der Überzahl der Bilder ist, die die Reaktionen des Körpers ausmachen, und diese Selektion soll eine Regelmäßigkeit und Funktionalität haben, dann muss es einen systematischen Einfluss der gehabten Wahrnehmungen auf die gegenwärtigen geben. In diesem Einfluss, wie teilen sich in diesem Einfluss die beiden Gedächtnisse ihre Aufgaben? Es gibt kein Übergehen des einen ins andere, aber es gibt eine Verzahnung, ein Zusammenwirken des einen mit dem anderen als zwei verschiedene Fähigkeiten oder Agenturen. Wie teilen Sie sich da Ihre Aufgabe bei der Steuerung des Einflusses von schon gehabten Wahrnehmungen auf die realen Handlungsmöglichkeiten, das heißt auf die gegenwärtigen Wahrnehmungen auch? Und da hat er so eine eigene Vorstellung, die in Wirklichkeit sagt, da ist es so, die interagieren auf die Weise, dass ja in dem realen Handeln und realen Wahrnehmen immer Diskontinuitäten auftreten. Also eben genau dadurch, dass immer wieder ein Aufschub unerwarteter Art eintritt. Wir sind mit was konfrontiert, was wir wahrnehmen, aber nicht so, dass wir eine ursprünglich schon begonnene, habitualisierte Handlung jetzt weiterführen könnten. Wir haben begonnen, irgendwas zu reparieren, eine Schraube irgendwo herauszudrehen oder so und stoßen auf einmal auf, lasst ihr das nicht mehr. So, also das ist nur ein Bild. Und jetzt müssen wir schauen, was ist da los. Dauernd sind wir in solchen Situationen. Immer in Wirklichkeit. Das ist nur ein Beispiel, dass man sieht, was er meint. Immer gibt es ja irgendwo. Also, wie soll man sagen, diese Gegenwart, in der wir nach Gewohnheit und funktional handeln, ist nie dicht. Ja, die ist erfüllt in einer gewissen Weise, die ist bestimmt durch unser Handeln und disponiert sein zu einem nächsten Schritt und so weiter, aber sie ist nicht dicht. Und in die Ritzen dieser Gegenwart, sagt er, fließen immer Elemente aus dem anderen, aus dem eigentlichen Gedächtnis ein. In diesen Ritzen des Handelns machen sich immer die Elemente, die Souvenir und den Pendant dieses eigentlichen Gedächtnisses, des registrierenden Gedächtnisses, schalten sich die da ein. Das registrierende Gedächtnis schiebt sich mit seinen Repräsentationen dazwischen, wo zwischen einem Impuls und einer Handlung ein Abstand entsteht. Das kann bewusst oder auch unbewusst und meistens unbewusst und spontan geschehen, aber es kann, wie gesagt, auch gezielt geschehen. Im Fall des bewussten Suchens nach einer Erinnerung. Also bei der Sache mit der Schraube, wo wir die auf einmal nicht mehr rauskriegen und die dreht sich durch da irgendwie und jetzt denkt man nach, ob man den Schraubenzieher weglegen und eine Zange holen soll. Und da ist ein Moment, wo man sich denkt, was ist da los? Ne? Was ist da jetzt eigentlich? Soll man das jetzt riskieren, aber wenn ich die Zange nehme und das raus, dann fällt die halbe Mauer um oder sowas. Ne? Dieses Was ist da los? Was passiert in diesem Was ist da los Augenblick wirklich? In diesem Was ist da los Augenblick habe ich jetzt eine Menge noch undifferenziert, sozusagen von Sachen, die ich schon irgendwie einmal gesehen, erlebt, gespürt, versucht habe. Aus nichts anderem besteht das ja. Ne? Und das ist ein Fall von bewusst. Ne? Wo bewusst... Sowas, ich kann mich erinnern, der Kalle, der hat einmal sowas und dann ist wirklich die Mauer, sucht man nach einer Erinnerung, nicht? Bewusstes Suchen, bewusstes Zurück sich zurückbegeben in diesen Bereich dieses registrierenden Gedächtnisses. Und da, an dieser Stelle, gibt er ein Beispiel, das, oder was heißt ein Beispiel, an dieser Stelle erklärt er was, einen Spezialfall, das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache ist, wo man auch sehen kann, also was uns zwar in der Erklärung des Gedächtnisses jetzt nicht weiterbringt, aber sehr schön zeigt, wie er eigentlich denkt und worin die Originalität seines Denkens besteht. Da bringt er eine Analyse dessen, was aufmerksames Erkennen ist. Er bringt eine Analyse der Aufmerksamkeit. Was ist Aufmerksamkeit? Auch hier, es geht ihm genau darum zu zeigen, dass es nicht einen Übergang ist, bildet sich nicht aus dem einen Gedächtnis das andere, sondern es geht darum zu erklären, wie sie ineinandergreifen, wie sie sich ergänzen. Was ist Aufmerksamkeit? Er sagt natürlich klarerweise, jeder wird dazu stimmen, Aufmerksamkeit ist eine Art von Intensivierung der Wahrnehmung. Aber wenn wir sagen, Aufmerksamkeit ist eine intensivierte Wahrnehmung, wird das sicher nicht genügen, weil ja die Intensität einer Wahrnehmung ohne weiteres auch von dem äußeren Reiz abhängen kann. Tatsächlich machen wir ja oft besonders intensive Wahrnehmungen, wenn wir gerade nicht aufmerksam sind. Also wenn wir nicht hinschauen und auf einmal fliegt uns da was auf den Kopf oder so, dann machen wir besonders intensive Wahrnehmungen. Unter Aufmerksamkeit versteht man üblicherweise eine Intensivierung, die sich einer Veränderung der inneren Einstellung verdankt. Ne? Eine Intensivierung der Wahrnehmung, die sich, man sagt dann auch, von so einem Ereignis wie dem Herunterfallen eines Bretts auf meinen Kopf oder meine Schultern oder so, es hat meine Aufmerksamkeit ausgelöst. Ja? Jetzt interessiere ich mich dafür. Jetzt ist dadurch ein innerer Vorgang ausgelöst worden. Veränderung der inneren Einstellung. Also das Wort Konzentration, das man da verwendet. Was natürlich auch wieder nur ein Wort ist, das noch nichts erklärt. Oder noch schlimmer, die ungerechtfertigte Ad-hoc-Annahme einer mentalen Instanz bezeichnet. Aber er sucht ja eine Erklärung, die wieder immanent ist, das heißt, die einfach einen neuen funktionalen Zusammenhang zwischen den Ausdrücken, die schon eingeführt sind, beschreibt. Wenn wir ein Objekt wahrnehmen, dann besteht das darin, dass ein Reiz eine Reaktion, eine Handlungsbereitschaft zumindest auslöst. Und wenn diese Disposition nicht unmittelbar in eine reale Handlung sich umsetzt, dann hat das eigentliche, das registrierende Gedächtnis Gelegenheit, bereits gespeicherte Erinnerungen in die Wahrnehmung sozusagen einzuweben. Soweit waren wir ja schon. Wenn aber jetzt zwischen dem, was da das eigentliche Gedächtnis in die aktuelle Wahrnehmung einwebt und dem Objekt oder der Handlung, die wir vollziehen wollen, nicht kongruiert, wenn das nicht kongruiert, also wenn das noch kein Erfolg ist, dann suchen wir weiter. Ja? Dann suchen wir nach was anderem. Also wenn das Erste, was mir kommt, die erste Erinnerung, die mir kommt, woran das liegen kann, dass die Schraube durchdreht, nicht hinhaut, dann suche ich nach einer weiteren. Und so immer weiter und weiter. Und das ist Aufmerksamkeit, nach seiner Meinung. Das ist nach seiner Meinung Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit wäre völlig missverstanden nach seiner Meinung, als sozusagen die Hände falten und darauf warten, dass mir die Sinne jetzt noch mehr an Informationen liefern. Die Sache anstarren und darauf warten, dass die Schraube sagt, du kannst mich mit der Zange herausziehen. Das sagt sie nicht. Realistischerweise ist es so, dass Aufmerksamkeit darin besteht, dass man immer mehr von dem, was einem schon bekannt ist, aber im Ursprungsmoment nicht zur Verfügung stand, weil es aus der Vergangenheit ist, herbeigezogen wird und korrigierend. Und diesen Prozess, den nennt, daher sagt er auch, es ist ein großes Missverständnis, die aufmerksame Wahrnehmung, die konzentrierte Wahrnehmung als einen Prozess der Analyse zu verstehen. Das ist sehr irreführend. In Wirklichkeit ist es ein Prozess der Synthese. Das ist ein interessanter Punkt, auch wenn man ihn ein bisschen sehr entfernt, könnte man sagen, hat das ein bisschen eine Affinität mit Freud, dass jedes Erkennen ein Wiedererkennen ist. Ja? Aber das ist sehr, sehr oberflächlich. Die Theorien, die Auffassungen sind völlig verschieden und das ist ein Punkt, auf den ich jetzt nicht eingehen kann. In diesem Zusammenhang wird von Bergson auch der Begriff des Unbewussten diskutiert und der hat aber doch ganz, ganz andere Charakteristika als die freudsche Vorstellung von dem Unbewussten. Das Bergsonsche Unbewusste ist etwas, was eben nicht im Bewusstsein ist. Ja, also überhaupt nicht in diesem Bereich. Das ist, okay, kann man das, also Aufmerksamkeit, nicht dieses gespannte Warten, sondern das Synthetisieren. Es gibt natürlich auch andere, also Bergson ist nicht der Einzige, der beileibe nicht der einzige Philosoph oder Wissenschaftler, der die Aufmerksamkeit als eine konstruktive Angelegenheit, als eine konstruktive Leistung versteht. Aber das Besondere bei ihm liegt eben darin, dass er dafür keine unabhängige Instanz der Interpretation in Anspruch nimmt. Es gibt viele Theorien, die sagen, Aufmerksamkeit, aufmerksame Wahrnehmung ist eben Empfindung, Registrieren, plus irgendetwas, was aus einer anderen kognitiven Fähigkeit, wie dem abstrakten Denken oder irgendwas kommt oder so. Bei ihm ist es eben nicht irgendeine andere kognitive Fähigkeit, sondern diese Rolle spielt bei ihm die Unterscheidung der zwei Gedächtnisse. Ja? Das ist eine Aufmerksamkeit, ist eine bestimmte Art der Interaktion, die man auch nur als Prozess verstehen kann. Als dieses, es ist ein Element der Frustration drinnen. Nicht? Aufmerksamkeit ist etwas, was sich aus dem Nichtgelingen beim ersten Anhieb erklärt. Na, Aufmerksamkeit erklärt sich daraus, dass man immer mehr und mehr braucht und dadurch etwas synthetisiert. Und dann natürlich in der Folge über diesen Gegenstand, über diese Schraube natürlich auch was Neues lernen kann, ne? was man vorher nicht gewusst hat. Es ist ein zirkulärer Vorgang. Das Objekt liefert immer differenziertere Aspekte seiner selbst in dem Maß, wie unser Gedächtnis immer intensiver daran arbeitet, Erinnerungsbilder auf das Objekt zu projizieren. Ne, immer intensiver und immer mehr an solchen Erinnerungsbildern projizieren wir und in dem Maß liefert es uns dann natürlich auch was Neues über sich selbst, dieses Objekt. Der parallele Fall, ein paralleler Fall, der anders liegt, da muss man jetzt, genau, das ist das Erlernen einer komplexen Bewegung, aber jetzt eben nicht Aufmerksamkeit, sondern das Erlernen eines komplexen Bewegungsablaufes, mit dem man nicht vertraut ist. Also so etwas wie, weiß nicht, soll ich das jetzt, ja, okay. So etwas wie die Aufschlagbewegung beim Tennisspielen zum Beispiel. Das funktioniert anders. Das funktioniert in einem Prozess der ursprünglichen Dekomposition und Resynthetisierung. Man sieht jemanden, der diese Bewegung vollzieht, ja, und jetzt wird man aufgefordert, sie nachzumachen. Und man kann, da muss man eben realistischerweise davon ausgehen, dass man sie ja, wenn man sie das erste Mal nachzumachen versucht, einfach nicht das Ganze nachmachen kann. Das heißt, es dekomponiert sich sofort von selbst in meinem Körper. Ne? Der, der mir es vormacht, der es schon kann, was der macht, lässt sich beschreiben, indem er sagt, er macht die Aufschlagbewegung. Was ich mache, wenn ich es zum ersten Mal nachmache, ist, ich renke mir die Schulter aus, ich hebe mein Handgelenk, ich versuche das zu verdrehen, ich spüre, dass der Schläger zu schwer ist, er fällt mir hinten runter, ich drehe mich um, ich hebe ihn wieder auf und so. Ja? Oder ich weiß nicht, was soll ich mit meinen Knien was machen oder nicht? Spielt meine Hüfte mit, wenn ich da oben drauf haue? Was ist mit der großen Zehe? Es dekomponiert sich und in einem langwierigen Prozess des Lernens fange ich an, das wieder zusammenzusetzen. Das ist ein Prozess, der unterscheidet sich von dem der Aufmerksamkeit. Ne? Man müsste das jetzt in Beziehung setzen, diese drei Beispiele mit dem Aufschlag, mit dem Auswendiglernen des Gedichts und so, dass so im Detail kann ich dann nicht drauf eingehen. Aber das ist sehr wichtig, dass man bei dieser Analyse der Aufmerksamkeit, die ist ein Beispiel dafür, dass eben keineswegs auch nicht in diesem Prozess der Intensivierung der Wahrnehmung, dass auch nicht in diesem Prozess das eine ins andere übergeht, sondern das eine ergänzt das andere und spielt mit dem anderen zusammen. Sie müssen immer ihrer Substanz nach, Substanz ist ein schlechtes Wort, ihrem Wesen nach unterschieden werden. Das eine Gedächtnis, das registrierende und auf der anderen Seite dieses habitualisierende Gedächtnis. Also in dem dritten Kapitel, das heißt dann de la survivance des images, unterscheidet Bergson systematisch dann zwischen, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt im Hinblick auf die nächste Vorlesung, in der ich etwas über den Schriftsteller Marcel Proust und die Bedeutung des Gedächtnisses in seinem großen Roman sagen werde. Also im Hinblick darauf ist das sehr wichtig. In diesem dritten Kapitel unterscheidet er dann systematisch zwischen drei Sachen. Reines Gedächtnis, Bildgedächtnis und Wahrnehmung. Also bisher haben wir eigentlich eine Zweierunterscheidung gehabt, die aber nicht ganz klar ist, ne? Also zwischen Wahrnehmung und Gedächtnis. Und wir haben aber dann beim Gedächtnis die zwei Gedächtnisse unterschieden, von denen das eine, nämlich dieses Lerngedächtnis, das habitualisierende Gedächtnis, immer mit der Wahrnehmung verbunden ist und das andere unabhängig. Und jetzt im dritten Kapitel werden diese Unterscheidungen sozusagen versucht er die zu systematisieren, reines Gedächtnis, Bildgedächtnis, Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist niemals nur direkte Konfrontation mit einem Objekt, sondern da greifen ihm immer solche Erinnerungsbilder ein. Da war das Bild von den Ritzen, ne, dass es immer Diskontinuitäten gibt. Und in dieses Eingreifen spielt sich ab in der Form des Präsentwerdens von Erinnerungsbildern. Ja? Also ich sehe jetzt vor mir so quasi da die ausgeleerten Windungen an der Schraube. Ne? Also ich sehe ja die Schraube nicht, die steckt noch da drinnen in der Wand oder dem Holzdings da. Sie dreht sich durch und jetzt sehe ich vor mir etwas, was ich schon irgendwie einmal gesehen haben muss. Sonst könnte ich es ja nicht sehen, ich kann nicht durch das Holz durchschauen. Eben das Erinnerungsbild, so dieser abgeflachten Windung an der Schraube, die dreht sich jetzt nicht mehr, die könnte man vielleicht jetzt einfach mit der Zange herausziehen. Oder so. Das ist ein Bild, was ich da habe. Das ist ein Erinnerungsbild, sagt er, und in dieser Form so eines Erinnerungsbildes wird mir das ein Inhalt des registrierenden Gedächtnisses in der Wahrnehmung gegenwärtig. Davon möchte er, aber das besteht nicht darin, dass ich dieses Bild selber irgendwo heraushole, sondern von diesem Bild wird die reine Erinnerung selbst unterschieden. Also der Inhalt der reinen Erinnerung, also dieses registrierenden Gedächtnisses, der wird in der Wahrnehmung zum Bild, darum unterscheidet er da drei Instanzen. Das heißt, in so einem Erinnerungsbild aktualisiert sich das reine Gedächtnis. Also das Erinnerungsbild ist sozusagen die Art und Weise, wie ein Inhalt des registrierenden Gedächtnisses, ein Souvenir indépendant, uns gegenwärtig wird, aktualisiert sich. In so einem Erinnerungsbild geht das reine Gedächtnis, das registrierende Gedächtnis vom virtuellen in einen realen Zustand über und wird in einen möglichen Handlungszusammenhang eingebaut, bleibt als solches aber immer der Vergangenheit verhaftet. Denken Sie an das Beispiel mit dem Auswendiglernen des Gedichts. Ne? Ich kann mir die verschiedenen Stufen, wie gesagt, damals, ja, vorgestern, weiß ich genau, da habe ich es noch bis zur 7. Strophe können und so. Und das war der Tag, wo, Moment, da habe ich, ja, da habe ich gar keine Krawatte gehabt, nicht? Oder so. Oder da habe ich das oder das angehabt, oder da ist mir schlecht geworden, weil ich ein Eis gegessen habe, nicht? Und danach ein Bier getrunken und so. Da kann ich das ja, aber es bleibt der Vergangenheit verhaftet, es bleibt immer was Vergangenes. Das geht nicht in meine jetzige Handlung mit ein, das bestimmt mein Handeln nicht. Also, die aktuellen Empfindungen hingegen in der Wahrnehmung definieren meine Gegenwart. Er sagt, die sind der aktuelle Zustand meines Körpers ist die Gegenwart. Die Gegenwart ist überhaupt nichts anderes als die Gesamtheit von Bewegungszuständen und Empfindungen meines Körpers im Raum, wie er sagt. Und das reine Gedächtnis im Unterschied zu den aktuellen Empfindungen gehört dieser Gesamtheit nicht an. Es gehört der Vergangenheit an. Das reine Gedächtnis als solches gehört dieser Gesamtheit nicht an. Jetzt wollte ich da noch was. Das ist der Punkt, ich suche das jetzt nicht. Das ist der Punkt, wo sich seine Theorie des Gedächtnisses verpflicht oder wo sie übergeht, verpflicht mit einer Philosophie der Zeit. Also mit einer Philosophie, die die Begriffe Gegenwart und Vergangenheit behandelt. Das ist eine schwierige Sache bei ihm. Das ist was relativ Selbstständiges. Das möchte ich nicht als solches behandeln. Ich habe mir nur vorgenommen, eben zu einem Punkt was zu sagen, wo das zu der Grenze, wo das aneinander stößt, sozusagen. Die Theorie des Gedächtnisses, wo die Theorie des Gedächtnisses es notwendig macht, auf diesen speziellen Begriff der Vergangenheit, den er hat, einzugehen. Das hat damit zu tun bei ihm, oder der Punkt ist der, wo er sich immer wieder die Frage stellt, es scheint aber doch so, als könnten wir die Frage nicht abweisen, wo werden denn dann eigentlich die Inhalte dieses registrierenden Gedächtnisses konserviert. Darum heißt ja dieses Kapitel auch das Überleben oder die Erhaltung der Bilder und das Gehirn. Weil man immer daran denkt, die müssten irgendwo im Gehirn gespeichert werden. Seine Antwort darauf ist mehr oder weniger deutlich, dass das eine sinnlose Frage ist, sich zu fragen, wo die gespeichert werden. Ich lese Ihnen da ein kleines Stückchen vor und werde das halt nächstes Mal noch Wie ist es denn möglich, dass das Vergangene, das ja angenommenerweise aufgehört hat zu sein, sich trotzdem erhalten hat? Wie ist es denn möglich, dass das Vergangene, das ja nicht mehr ist, das aufgehört hat zu sein, das vorbei ist, trotzdem noch sich irgendwie erhalten kann? Gibt es da nicht einen veritablen Widerspruch? Ich antworte darauf, wir geben darauf die Antwort, dass es hier genau darum geht, ob man sagen soll, dass das Vergangene aufgehört hat zu existieren, also dass das Vergangene etwas ist, was aufgehört hat zu existieren, oder ob man nicht viel mehr sagen sollte, dass das Vergangene etwas ist, was aufgehört hat, nützlich zu sein. Und das werde ich Ihnen nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher, das ist jetzt sozusagen nur der Trailer. Die Idee, die er hat, ist, dass es ein völliger Blödsinn ist, zu sagen, dass das Vergangene etwas ist, was aufgehört hat zu sein. Das Vergangene im Gegenteil ist das, was ist. Und das Gegenwärtige, von dem wir immer sagen, das ist es, was ist, das, was gegenwärtig ist, da machen wir einen ungerechtfertigten Übergang zwischen dem, wir identifizieren völlig fälschlich, meint er, gegenwärtig sein und sein. Gegenwärtig sein heißt immer schon vergangen sein, schon wieder weg sein. Ja, es gibt nichts was. Also er hat eine eigene Art, da muss man ein bisschen ausführlicher was drüber sagen oder sollte man ein bisschen ausführlicher drüber sagen, das überlege ich mir, wie ich das... Die Art und Weise, wie die Gegensätze, die er da aufbaut, verbunden ist mit den traditionellen Formen, in denen man die sogenannten Paradoxien der Zeit normalerweise beschreibt. Ja? Aber der Witz für ihn ist, dass gegenwärtig sein heißt eben immer Prozess sein und nicht einfach nur sein. Weil das, was wirklich ist und sonst nichts, also zum Beispiel nicht nützlich ist und sich nicht bewegt, das ist das Vergangene eigentlich. Und daher ist für ihn das Vergangene, genauso wie das in Parallele zu diesen zwei Gedächtnissen, also das eine, das Registrierende, etwas ganz anderes ist als das habitualisierende Gedächtnis, ist für ihn die Vergangenheit etwas völlig anderes als die Gegenwart. Und es gibt nicht sozusagen ein in der Zeit Übergehen des einen ins andere. Ja? Okay, das sind sozusagen, das ist ein bisschen ein Ausblick von der Theorie des Gedächtnisses, aber ich möchte sozusagen immer in Kontakt mit der bleiben, wenn ich nächstes Mal drüber was sage, von der Theorie des Gedächtnisses in seine eigentliche Metaphysik der Zeit, wie man sagen könnte. Da komme ich dann auch noch kurz auf dieses Beispiel, berühmte Beispiel mit diesem Kegel da, mit der nach unten gewendeten Spitze, wo wir sozusagen an der Kegelspitze unserer Vergangenheit sozusagen in der Gegenwart uns befinden. Also für heute danke, bis nächste Woche.